Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Shalom. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein und vielen Dank für diese Möglichkeit, bei euch heute zu predigen. Vielen Dank für die einführenden Worte und Gedanken. Danke auch für schöne Lieder. Heute wird ein bisschen ungewöhnliche Predigt sein. Ich warne schon vor. Aber zuerst für diejenigen, die mich noch nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen, denn ich sehe schon einige neue Gesichter. Mein Name ist Dimitri Fletmann, bin geboren und aufgewachsen in der Ukraine, habe in der Ukraine Medizin studiert, dann bin ich ausgewandert nach Deutschland und jetzt gehöre ich zu Messianische Gemeinde und Messianische Bewegung in Deutschland, unterstütze auch Missionswerk Evangeliumsdienst für Israel. Und dadurch, dass ich viele Freunde hier in der Gemeinde habe und sogar unsere Hochzeit mit meiner Frau hier schon vor Jahren stattgefunden hat und einige Verwandte habe ich hier auch in der Gemeinde, komme ich gern immer wieder zu euch, um zu predigen. Und ich sehe mich nicht als Belehrer, deswegen es geht nicht um falsch und richtig, schwarz und weiß, sondern von messianisch-jüdischer Seite sehe ich mich als Brückenbauer. Und deswegen ich versuche immer, Jüdischkeit unseres christlichen Glaubens nach vorne zu bringen. Und deswegen in Vorbereitungen frage ich mich immer, was wäre interessant für euch zu hören, was ihr so noch nicht jede Woche in Predigten hört. Und ja, deswegen habe ich einen Text ausgesucht mit einer Situation, die nach erster Einschätzung ganz einfach ist, aber da gibt es auch manche Hintergründe und Hinterfragen und deswegen möchte ich darüber heute predigen. Dem Kaiser, was der Kaiser ist, das ist in Matthäus Evangelium Kapitel 22, Verse 15 bis 22, aber auch in Markus-Evangelium und Lukas-Evangelium. Ich lese nach Luther-Übersetzung. Da gingen die Pharisäer hin und hielten Rat, dass sie ihn fingen in seinen Worten und sandten zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes. Die sprachen: Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Darum sage uns, was meinst du? Ist recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlt oder nicht? Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm einen Silbergroschen. Und er sprach zu ihnen: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Als sie das hörten, wunderte sie sich, ließen von ihnen ab und gingen davon. Zuerst muss man klarstellen, für Juden zur Zeit Jesu waren ein paar Sachen sehr wichtig. Erstens, wichtigste, auch bis heute, ist Torah. Torah, das sind 5 Bücher Mose. Im Judentum jede Woche wird immer wieder ein neuer Abschnitt aus diesen 5 Büchern Mose gelesen und über diese Abschnitte nachgedacht. Zweitens, zur Zeit Jesu war wichtig Tempel, Tempeldienst und Opferdienst. Alle Juden wurden verpflichtet, mindestens dreimal im Jahr nach Jerusalem zu kommen, um am Gottesdienst teilzunehmen. Und dazu hatten die Opfer gebracht. Aber stellen Sie sich vor, sie wurden von Nagold nach Jerusalem zum Pessachfest und sie mussten Opfer mitbringen, Ochsen und andere Tiere. Das wird wahrscheinlich schwierig, auch heute. Deswegen hatten die damals ein System ausgesucht. Man lässt die Tiere zu Hause, aber man nimmt Geld mit. Kommt nach Jerusalem und im Tempel konnte man dann Geld gegen Opfertiere wechseln oder Tiere kaufen und dann opfern und am Gottesdienst teilnehmen. Und so, diese Geschichte, diese Erzählung hat in mancher Hinsicht eine wichtige Bedeutung auch für uns heute. Jesus wird wieder einmal von Pharisäern nach seiner Lehrmeinung gefragt. Dabei geht es ihnen primär nicht um die Klärung der Frage nach der Steuer, sondern vielmehr, sie wollen eine Falle Jesus stellen. Sie schicken Schüler zusammen mit Anhängern des Herodes zu ihm, um ihm eine Fangfrage zu stellen. Wir müssen die Brisanz dieser Situation vor Augen vorstellen. Vor ein paar Tagen ist Jesus nach Jerusalem gezogen. Ihr kennt diese Geschichte, auf eine Eselin und alle hatten geschrien, Hosianna. In Kapitel 20 und 21 von Matthäus Evangelium lesen wir schöne Beschreibung, wie Jesus nach Jerusalem gezogen ist, wie er empfangen wurde, wie er dann in den Tempel geht und was er da sieht. Und er sieht da Händler und Geldwechsler. Und deswegen lesen wir in Kapitel 21 diese Tempelreinigung durch Jesus. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb hinaus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Traubenhändler und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Betthaus heißen, er aber macht eine Räuberhöhle daraus. Dann lernt im Tempel Jesus über Gottes Wort, er heilt Blinde und Lahme und anwesend sind alle, Hohepriester, Leviten, Schriftgelehrte, Pharisäer und Römer. Für die Priester ist Jesus allmächtig eine Bedrohung geworden. Es steht Passafest vor. Und sie setzen alles daran, ihn endlich fassen zu können. Sie halten Rat und schicken ihre Schüler, um eine Falle zu stellen. Jesus weiß um ihre Absicht und redet zu ihnen in Gleichnissen. Wenn wir Kapitel 21 lesen, da lesen wir gleich drei Gleichnisse. Gleichnis über zwei ungleichen Söhnen, dann Gleichnis über die bösen Weingärtner und dann über die königliche Hochzeit. Und als die Hohepriester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redet. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich von dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Ausgerechnet im Tempel, wo sich einerseits die Juden und andererseits die Wachen der Römer befinden, wird Jesus nach seiner Lehrmeinung in Bezug auf das Zahlen der Steuer gefragt. Eine wichtige Frage, Geldfrage. Dabei geht es nicht nur um eine bloße Meinung, wie meinst du, sondern die Frage lautet, darum sage uns, was meinst du, ist es recht, dass man dem Kaiser Steuer zahlt oder nicht? Mit anderen Worten, ist er nach einer Meinung in Bezug auf, ob es erlaubt ist, Steuer zu zahlen oder nicht. Denn dieses Wort Recht oder erlaubt, auf Hebräisch Mutar, auf Hebräisch Existen, ist ein fester Begriff in der jüdischen Lehrdiskussion. Es geht dabei immer um eine religionsgesetzliche Entscheidung, ob eine Sache oder eine Handlung vor der Tora, von der fünf Bücher Mose, erlaubt ist oder nicht, ob die frommen Juden das akzeptieren können oder nicht. Als Beispiel, diese Diskussion geht bis heute. Darf ich als Jude, was weiß ich, Coca-Cola trinken oder nicht? Und es wird alles in Vorschriften, in Geboten und Verboten beschrieben und entschieden. Darf ich Internet benutzen oder nicht? Deswegen fromme Juden bis heute hatten zwei Handy. Ein Handy für sozusagen für geistliche Sachen mit Gebeten und Texten aus dem Alten Testament. Und für Geschäfte hatten die zweite Handy mit Internetverbindung. Diese Verbindung wird dann zu bestimmten Zeiten einfach geblockt, am Schabbat zum Beispiel. Also, das ist ernste Frage, die wir hier stellen. Ist es uns erlaubt, als gläubigen religiösen Juden Steuer an Kaiser zu zahlen oder nicht? Sie fragen, ist es vor Gott erlaubt, nach der Tora? Mit anderen Worten, wie ist deine Meinung dazu? Wie ist deine Auslegung dazu? Bei der Frage, die Jesus vorgelegt bekommt, handelt es sich um eine sogenannte Kopfsteuerzahlung, Tributum Capitis, die nach der Steuereinschätzung von allen Einwohnern damaliger Zeit an die Römer bezahlt werden musste. Von den frommen Juden wurde das Steuerzahlen nach wie vor abgelehnt, denn sie fühlten sich Gott und nicht römischer Herrschaft gegenüber verpflichtet. Als frommer Jude hätte Jesus also das Steuerzahlen gar nicht als erlaubt, also nach der Tora oder nach dem Gesetz bezeichnen können, ohne seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Hätte er aber das Steuerzahlen abgelehnt, dann hätte er in die römische Wache sofort verhaftet als Aufständische gegen römische Reich. Also Jesus befindet sich jetzt in einer Zwickmühle. Und was macht er? Wie zog er sich aus der Affäre? Mit der Münze. Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er: Ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Zeigt mir die Steuermünze. Und sie reichten ihm eine Silbergroschen. Jesus gab den Ball an seine Widersacher zurück, indem er sie aufforderte, ihm eine Steuermünze zu zeigen. Ein geschicktes Vorgehen. Denn erstens beweist Jesus damit, dass er selber keine solche Münze bei sich getragen hat. Und zweitens überführt er sie die Sünde. Sie fragen, was? Was für Sünde? Jüdische Münzen auf dem Bild rechts tragen bis heute aufgrund des biblischen Bilderverbots nie ein Bild von Mensch. Sie hatten immer Menorah oder Granatapfel auf den Münzen. Solchen Münzen dürfen die frommen Juden tragen. Mit Menschenabbilder nicht. Bei römischen Münzen war es ganz anders. Sie trugen damals, auf dem Bild links, wahrscheinlich ein Bild vom Kaiser Tiberius, die damals regiert hat. Dadurch, dass seine Gegner ihm eine solche Münze zeigten, machten sie sich der Übertretung des Gebotes für das Bilderverbot schuldig, weil sie so eine Münze bei sich trugen. Um das noch mehr zu unterstreichen, fragt Jesus sie, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Antwort ist dann ganz einfach. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaiser ist. Das Stichwort in dieser Frage ist eben, wessen Bild? Damit wurden die Gegner Jesu klar. Sie sind jetzt in die Falle geraten. Sie trugen eine Münze mit dem Abbild vom Kaiser. Daraus wird auch die Antwort Jesu verständlich, nämlich dem Kaiser zurückzugeben, was ihm gehört. Es geht nicht darum, dass Juden Steuer zahlen dürfen oder nicht dürfen. Diese Fangfrage ist Jesus sehr elegant ausgewichen. Es geht ihm vielmehr darauf, seine Gegner aufmerksam zu machen, wem gehört ihr, was ist für euch wichtig. Nämlich sagt er mit diesen Worten übersetzt, mit anderen, also gibt diese unreine Münze zurück an Kaiser und reinigt euch und weicht euch ganz dem Gott. Für die römischen Soldaten war diese Antwort völlig in Ordnung. Jesus hatte für ihr Verständnis seine Mitjuden zum Bezahlen der Steuer aufgefordert. Den Hinweis auf das Bilderverbot und die Sünde, die dadurch entstanden ist oder verbunden ist, haben die römischen Wächter überhaupt nicht verstanden. Aber die Pharisäer, gib Gott, was Gottes ist. Damit gab Jesus ihnen die Anweisung, was sie zu tun haben. Zuerst sich diese römische Münze zu entledigen und danach sich wieder zu reinigen und zu Gott zu kommen. Israel gehörte in erster Linie Gott, auch wenn die Römer damals Israel besetzt hielten. Das änderte sich in religiösem Bezug nichts an Verpflichtung Gott gegenüber. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Übrigens, das gehört zu 10 Geboten. Jesus erweist durch seine Antwort die Pharisäer auf eine erste Pflicht, dem Götzendienst abzusagen, sich der römischen Münze zu entledigen und sich wieder Gott zu weihen. Jesus verweist damit wieder, wie so oft in seinen Predigten, auf die Gottesbeziehung. Damit hatten seine Gegner nicht gerechnet. Ihnen ging es darum, Jesus eine Falle zu stellen. Doch der Versuch ist misslungen und sie steckten jetzt in die Falle. Sie wurden aufgefordert. Gebt dem Kaiser, was des Kaiser ist und Gott, was Gottes ist. Eine Entscheidung in Bezug auf Steuerzahlung wurde überhaupt nicht getroffen. Aber die Frage bleibt, was gebe ich Gott? Ist es eine Frage, die an Aktualität verliert? Glaube nicht. Diese Frage ist aktuell nach wie vor. Es geht nicht um meine Leistungen oder meine Reichtümer. Es geht um Jesus. Wie wichtig ist Jesus für mich? Gehöre ich ganz ihm? Wir müssen uns ganzes Wesen, unseres ganzes Leben Gott weihen, denn wir tragen sein Ebenbild in uns. Während seiner ganzen Lebenszeit redet Jesus von der Möglichkeit zu wählen. Auch hier in dieser Geschichte. Die Gegner können wählen. Wem gehören sie? Nach welchen Werten leben sie? Wir sind dazu berufen, uns jeden Tag zu entscheiden. Alternativen sind ganz klar. Entweder leben wir nach den Werten dieser Welt oder nach den Werten des Evangeliums. Für die Wahl, für die Bekehrung, für die Zukommen zu Gott ist nie zu spät. Wir können unser Leben immer nach Willen Gottes und nach Gottes Wort neu gestalten. Wir beten zu ihm, er gibt uns Antworten. Uns wird klar, wenn wir mit Gottes Wort beschäftigen, wo sollen unsere Prioritäten liegen. Wer sich für Gott entscheidet, wird ihn in sich tragen. Und dann wird unser Glaube sichtbar und spürbar für diese Welt. Denn in der Bibel steht geschrieben, du sollst deinen Gott mit all deiner Kraft, mit all deinen Gedanken, mit all deinen Gefühlen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist Torah und alle Gebote und Verbote. Amen.
Lieber Dimitri, ich möchte dir danken, dass du uns, ja, unsere jüdische Wurzel immer wieder so klar machst. Das gibt uns echt Tiefgang und lässt uns vieles einfach viel, viel besser verstehen. Ich glaube, das tut uns richtig gut. Dankeschön.
Deine Gnade ist unser Schutz. Das finden wir häufig, auch im Alten Testament. Ich lese mal eine Stelle. Ich hoffe, es wird euch nicht zu viel, aber da müsst ihr jetzt durch. 5. Mose 32, Vers 11. Wie ein Adler ausführt seine Jungen und über ihnen schwebt, so breitete er seine Fittiche aus und nahm ihn und trug ihn auf seinen Flügeln. Mit ihnen ist Jakob, das heißt das Volk Israel, gemeint. Gott vergleicht sich mit einem Adler, der seine Flügel schützend ausbreitet über seine Jungen. Oder den bekannten Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzen und so weiter, da heißt es in Vers 4, er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Was für eine wunderbare Zusage. Und Jesus gebraucht ein ähnliches Bild, nämlich von der Henne und ihren Küken. Wer kennt die Stelle? Matthäus 23, Vers 37, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und dann dieser dramatische Schluss, aber ihr habt nicht gewollt. Das ist das Dramatische hier. Aber das ähnliche Bild. Ja, eine Frage vielleicht an die Ü-60-Jährigen, falls welche da sind. Ich kann es nicht so einschätzen. Oder zumindest die mit einer frommen Tradition. Wer kennt das alte Abendgebet für Kinder? Breit aus die Flügel beide. Ja, okay. Ja, ich glaube, man müsste dann... Ja, nee, okay. Breit aus die Flügel beide. O Jesu, meine Freude. Und nimm dein Küchlein ein. Küchlein ist so ein altdeutscher Begriff für Küken. Also es ist hier an diese Aussage von Jesus angeknüpft. Und nimm dein Küchlein ein, will Satan es verschlingen, so lass die Englein singen, dies Kind soll unverletzt sein. Haben wir auch oft mit unseren Kindern gebetet. Es stammt aus einem Abend, das ist kein, hat nicht irgendjemand halt so als Gebet, als Abendgebet in dem Sinn erfunden. Es stammt aus dem Abendlied von Paul Gerhardt, Nun ruhen alle Wälder. Lest mal das ganze Lied. Ich kann mich kaum mehr an meine Kindheit erinnern, aber eins weiß ich, dass meine Mutter jeden Abend dieses Gebet mit mir gebetet hat, als sie mich zu Bett gebracht hat. Und das ist so, gehört zu meiner DNA fast, dieses Gebet, breit aus die Flügel beide. Auch wenn es vielleicht für manche jetzt was kitschig ist, so lass die Englein singen. Aber die Engel sind Boten Gottes, also unterschätzen wir das nicht. Es stimmt in seiner Aussage, auch wenn man weiß, dass Paul Gerhardt den Großteil seiner Kinder schon im Kindesalter, teilweise im Säuglingsalter verloren hat. Also das war nicht nur einfach so ein Liedvers. Ja, und in dem Lied, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren, da heißt es in einer Zeile, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Auch da dieses wunderbare Bild. Ich denke, wenn wir sehen könnten, wie oft Gott uns schon bewahrt hat, ohne dass wir es gemerkt haben, ich glaube, wir würden staunen. Ich denke da an manche riskante Überholmanöver auf dem Weg nach Pforzheim. Eine Minute früher oder später, dann hätte es gekracht. Und ich weiß nicht, wie viele Engel da aktiv waren, aber ich kann mir es schon vorstellen. Und ich kann mir auch vorstellen mit etwas Fantasie, dass vielleicht im Himmel ein Film abläuft über unser Leben und die Momente ja, in Zeitlupe vielleicht wiederholt werden, wo Gott uns bewahrt hat. Dass wir das sehen aus der Sicht Gottes. Es steht nicht in der Bibel, das ist nur jetzt meine Fantasie. Ich meine, zwischen der Zeit, dass wir bei Jesus sind, wenn wir nicht gerade bei der Entrückung dabei sind, und bis zu unserer Verwandlung bei seiner Wiederkunft, da ist ja eine Zeit und da ist ja viel Zeit für solche Sachen. Also, das ist jetzt keine zuverlässige Exegese, aber ja, auf jeden Fall, im dritten Kapitel macht Ruth Boas einen Heiratsantrag. Und zwar sagt sie, ich bin Ruth, deine Magd. Und das wird nicht in allen Übersetzungen so wiedergegeben, aber eigentlich heißt es hier, so breite deine Flügel über deine Magd. Das war ein Ausdruck, denn du bist ja der Löser. Und das war ein Ausdruck, Boas hatte ihr vorher gewünscht, möge Gott seine Flügel über dir breiten. Und nun ist sie geschickt und sagt, du kannst deinen eigenen Wunsch jetzt erfüllen, indem du mich heiratest. Also, war nicht dumm. Aber wie kam sie jetzt dazu? Das war keine plumpe Anmache, sondern es gehört zum dritten Punkt, wie Ruth Gottes Gnade erlebt hat, nämlich Erlösung durch Gottes Gnade. Als Naomi erfährt, auf welchem Feld Ruth gearbeitet hat, da schöpft sie neue Hoffnung, denn Boas gehört zu ihren engen Verwandten und damit zum Kreis der sogenannten Löser oder Erlöser. Das ist das gleiche Wort, Goel im Hebräischen. Und das Gesetz der sogenannten Levirats-Ehe oder Schwagerehe, das regelte, dass keiner der Stämme Israels untergehen sollte. Und deshalb war der Verwandte eines Verstorbenen verpflichtet, eine kinderlose Witwe zu heiraten, um Kinder im Namen seines Verwandten großzuziehen und den Familienbesitz, der den Besitzer gewechselt hatte, zurückzukaufen. Und genau das war hier der Fall. Naomi überträgt dieses Recht, eigentlich war Naomi ja die Witwe, aber sie überträgt dieses Recht auf Ruth, weil sie zu alt war, also ja, um ja, Kinder zu zeugen und so weiter. Und sie schlägt ihr vor, wie sie Boas an diese Pflicht erinnern kann, Kapitel 3. Also Ruth macht einen Heiratsantrag und Boas geht darauf ein, beziehungsweise übernimmt diese gesetzliche Pflicht. Es geht hier also nicht zuerst um die große Liebe, also das wäre jetzt für Netflix ein gewisses Problem, es geht nicht um die große Liebe, sondern es geht um die Übernahme von Verantwortung. Es geht nicht nur ums Mädle, sondern auch ums Äggerle, mal schwäbisch gesagt. Ja, die Liebe war sicher auch vorhanden oder die kam erst hinterher. Es gab nur noch ein Problem. Boas wusste, dass da noch ein anderer Verwandter da war, der näher verwandt war als er. Aber er versprach, das schnell zu regeln und die Verhandlung zu übernehmen. Das Tor der Stadt war damals Gerichtsplatz, Handelsplatz und Immobilienbörse in einem. Boas verhandelte geschickt, er bot zunächst das Grundstück des verstorbenen Elimelechs zum Kauf an und dazu war der Verwandte bereit. Aber nun verband er den Erwerb des Grundbesitzes mit der Heirat Ruths. Und da kam der Verwandte ins Grübeln, welche Auswirkungen das auf seine Familie haben würde, und er kapitulierte. Nun war der Weg frei für Boas, er schloss den Kaufvertrag über das Grundstück und nahm Ruth zur Frau. Ruth wurde schwanger und gebar einen Sohn, der hieß Obed. Obed heißt Diener. Obed, das war der Vater Isais. Isai können wir vielleicht noch, die Bibelleser. Wer war Isai? Der Vater Davids, der Vater des Königs Davids. Ruth war also die Großmutter von David. Und deshalb endet das Buch mit einem Stammbaum. Ruth, eine Moabiterin, erscheint im Stammbaum von König David und damit auch im Stammbaum von Jesus. Matthäus 1, Vers 3 sehen wir den Stammbaum und da heißt es, da erscheint diese Ruth. Sie gehört zu den drei Frauen im Stammbaum von Jesus, die nicht aus dem Volk Israel stammen. Wer kennt die anderen zwei? Rahab, genau, und Tamar. Ja, meine Frau weiß das, ja, also die pietistische Erziehung. Ja, weil der Glaube einfach wichtiger war als die Volkszugehörigkeit. Boas ist ein Bild auf den vollkommenen Erlöser, auf Jesus Christus. Denn sein Name bedeutet, in ihm ist Stärke. Er hat den Kaufpreis für uns bezahlt und schenkt jedem, der in ihn glaubt, Zukunft und Hoffnung. Und im Buch Ruth wird dafür ein schöner Begriff gebraucht, nämlich Ruhe finden. Das ist das, was wir im Urlaub ja wollen, aber da ist noch viel mehr gemeint. Denn es war die Absicht von Naomi, das heißt, das sagt sie zu Ruth, meine Tochter, ich will dir einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht. Und damit meinte sie ein Zuhause bei einem guten Mann, eine Familie und das fand Ruth bei Boas. Ja, und diese Ruhe, nach der wir uns sehnen, die hat Jesus den Erlösten versprochen. Matthäus 11, 29 heißt es, ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Und die finden wir in der Gemeinschaft mit Jesus, in der Gemeinschaft mit ihm. Dazu brauche ich nicht zwingend einen Mann oder eine Familie, einen ruhigen Mann und ruhige Kinder, ist sowieso schwierig oft, aber das ist nicht zwingend, das ist nicht vom Familienstand abhängig. Wichtig ist höchstens, dass wir Teil der Familie Gottes sind, der Gemeinde. Denn Gemeinde ist in gewissem Sinn ein Zuhause der Kinder Gottes, ein Ruheplatz für Leib und Seele. Also nicht in erster Linie eine Dienstgemeinschaft, das gehört natürlich auch dazu, aber wo wir zur Ruhe kommen können bei Gott und bei ihm. Das ist auch der Sinn des Gottesdienstes. Nicht, dass wir hier Action veranstalten, sondern dass wir zur Ruhe kommen bei ihm, dass unsere Seele, unser Körper, unser ganzer Mensch zur Ruhe kommt. Erlösung geschieht, ja, die Ruhe der Erlösten durch Christus erfahren wir jetzt schon, aber erst recht, wenn wir bei ihm sind. Die ewige Ruhe, die finden wir nicht auf dem Friedhof in Nagold, Epphaus oder sonst irgendwo, sondern im neuen Jerusalem, in der Stadt Gottes, in der Jesus das Zentrum ist. Das ist der rechte Ruheplatz für Leib und Seele. Darauf freue ich mich jetzt schon. Erlösung geschieht durch Gottes Gnade und die hat einen Namen, Jesus Christus. Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Damit ist Jesus gemeint, der in die Welt gekommen ist, um alle Menschen zu erretten. Und durch Jesus zeigt sich Gottes Liebe, Barmherzigkeit, Güte, Treue, Verbundenheit, Erlösung und was sonst noch alles die Gnade ausmacht. Er ist unsere Stärke und unsere Hoffnung ist er. Jesus ist es, der uns führt, der uns bewahrt, der uns erlöst hat, damit wir ein Zuhause finden bei ihm. Er hat die Wohnung schon, er ist schon dabei, die Wohnung einzurichten. Johannes 14 heißt es. Und er wartet darauf, bis wir kommen. Ja, Gottes Gnade trägt dich durch, wie chaotisch dein Leben auch sein mag oder noch werden mag. Wir wissen nicht, was morgen ist, aber wir wissen, dass Jesus uns ans Ziel bringt und uns auf dem Weg dahin beschützt und uns vollkommen erlöst bei seiner Wiederkunft. Wenn das kein Grund ist, jeden Tag voller Dankbarkeit den Tag zu beginnen, dann weiß ich auch nicht. Amen.